Wenn man jetzt, was ja in der Diskussion ist, ein Tribunal machen möchte, um Putin nur wegen des Angriffskriegs aburteilen zu können, dann brauchen sie eine große, große Unterstützung in der UN-Generalversammlung. Und die kriegen sie nicht. Das müssen wir zwangsläufig ändern. Sonst haben wir keine Legitimität.
Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
Wunderschönen guten Abend. Ich bin Sascha Surke von der Zeitstiftung, leite bei uns den Bereich Politik und Gesellschaft. Und wir haben heute zu Gast Dr. Gerd Hankel, Völkerrechtler, Jurist, auch Sprachwissenschaftler, Übersetzer. Also Sie sehen, sehr vielseitig. Ich kenne Gerd Hankel seit vielen Jahren. Genau genommen kennen wir uns seit 2009 und duzen uns auch, deswegen würde ich sagen, machen wir das hier einfach auch, weil alles andere wäre, glaube ich, jetzt etwas unnatürlich, da wir uns schon so lange kennen. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Wir wollen reden über internationales Strafrecht und damit eben auch über Kriegsverbrechen, über Völkermord und insbesondere natürlich, wie das Völkerrecht, das internationale Strafrecht überhaupt entstanden ist. Wir werden über den Ukraine-Krieg, also den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sprechen. Wir werden aber auch ein bisschen zurückblicken. Insofern weiß ich, dass wir bestimmt ein interessantes Gespräch hier führen werden, da Herr Hankel eben ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Er hat vielfältig publiziert über die Leipziger Prozesse. Er hat lange geforscht über den Völkermord in Ruanda, hat dazu ein ganz dickes Buch veröffentlicht und eine schmalere Version davon gibt es auch. Er hat im vergangenen Jahr ein Buch publiziert unter dem Titel Putin vor Gericht mit Fragezeichen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Ja, Gerd, ich freue mich sehr, dass du da bist und muss natürlich am Anfang erstmal fragen, wie kommt man auf die Idee, ein Buch wie Putin vor Gericht so kurz nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu verfassen? Denn der Ausgang des Krieges ist ja auch bis heute sehr ungewiss. Also wie kam es zu dem Antrieb, erstmal dieses Thema sofort anzugehen?
Weil ich der Meinung war, dass das, was sich abzeichnete, nämlich Verbrechen von einer Dimension von internationalem Belang, das heißt also Verbrechen, die eigentlich alle Menschen angehen, die so schwer sind, dass man nicht sagen kann, naja, das betrifft mich irgendwie nicht, dass solche Verbrechen eine Antwort, eine Reaktion brauchen. Und ich habe dann ziemlich schnell einen Artikel geschrieben für die FAZ von einigen Seiten, habe die Vorteile und auch Gefahren einer versuchten justiziellen Ahndung der Dinge, die dort sich in der Ukraine abzeichneten, dargestellt. Und die FAZ wollte denn nicht. Und ich habe gesagt, okay, gut, dann frage ich meinen Verlag und mache etwas Größeres, mache eine Art Essay und gehe das Thema etwas breiter an. Und was mich dazu dann letztlich wirklich beflügelt hat und mich mit Energie an den Schreibtisch mich setzen lassen. Das war ein Interview, das hatte ich im März 2022 mit einem ukrainischen Sender. Und man hat mich gefragt, was ich von dem Krieg halte und ob ich denke, dass man jemals Putin wird bestrafen können. So, und das war doch eine für mich sehr beklemmende Situation in der Sicherheit meines Arbeitszimmers und dann dort in Kiew war das gerade. Und noch unter Beschuss und mit den Panzerkolonnen noch vor der Stadt habe ich dann versucht zu erklären, warum ich denke, dass man Putin nach all dem, was ich schon wusste, anklagen könnte, vorausgesetzt die Beweismittel erhärten sich. So, das alles zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass ich dieses kleine Buch geschrieben habe, mich aber nicht nur auf die Ukraine konzentriere, sondern auch überlege, woher kommt überhaupt der Gedanke, dass wir sagen, der muss vor Gericht gestellt werden, da muss was passieren. Das hat ja eine Geschichte. Das hätten wir vor 200 Jahren wahrscheinlich nicht gesagt. Da hätten wir gesagt, naja, So sind Kriege, ein Staat wird überfallen und hat es eben auszuhalten und der Sieger siegt und dann wird die Landkarte neu gestaltet. So wäre das gewesen. Heute ist das nicht mehr so. Heute reagieren wir und sagen, das können wir nicht hinnehmen, da muss was geschehen. So, das wollte ich auch darstellen. Woher kommt also unsere neue Haltung dazu? Was sind überhaupt mögliche Anklagepunkte? Und was sind die Gefahren, die mit einem solchen Verfahren verbunden sind? Das alles wollte ich darstellen. Und naja, wie das immer so ist, wenn man anfängt, dann kommt noch dieses und dieses und dieses dazu. Das ist letztlich wie so ein Pullover stricken. Ja, dann kommt man immer weiter und hat dann doch nachher, ich möchte nicht sagen mehr gemacht, als man wollte, aber dann doch einiges dann dort stehen.
Nun hattest du ja schon angesprochen, wie sich sozusagen die Einstellung dazu verändert hat mit der internationalen Strafverfolgung. Blicken wir doch erstmal vielleicht ganz weit zurück. Wo haben wir denn eigentlich innerhalb der Geschichte die ersten Anhaltspunkte, dass sich etwas verändert, dass nicht nur Staaten Krieg gegeneinander führen und dann kommt es entweder zu einem Friedensschluss oder auch nicht? Auch Immanuel Kant sagt ja schon in der 1795 veröffentlichten Schrift, dass kein Staat sich solche Gräueltaten erlauben sollte, die einen späteren Friedensschluss unmöglich machen. Also das schon 1795, aber das spielt natürlich nicht explizit auf Kriegsverbrechen. Das Wort kommt dort noch gar nicht vor, aber es geht immerhin schon um Gräueltaten, die ein bestimmtes Maß übersteigen. Also wo finden wir das sozusagen in der Geschichte und auch in der Ausbildung des Rechts eigentlich?
Man muss unterscheiden zwischen einem Gewohnheitsrecht, was sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Das ist ein Recht, von dem man der Meinung ist, dass es durch die Rechtspraxis Recht abbildet. Man ist auch der Überzeugung, also dass das Recht ist. Und einem Vertragsrecht, was entsteht, indem sich Staaten zusammensetzen und sagen, wie können wir dieses oder jene Problem lösen, das schriftlich fixieren und uns daran gebunden fühlen. So. In dieser Hinsicht jetzt vom etwas schwammigen Gewohnheitsrecht, ja, was natürlich weniger klar und eindeutig ist als ein Vertragsrecht, wo man das schwarz auf weiß aufschreiben kann. Also von dieser Entwicklung her würde ich sagen, dass eine erste Zäsur zu machen ist Mitte des 19. Jahrhunderts, als so der Begriff des Opfers, des Kriegsopfers auftauchte. Das heißt, ein Soldat konnte auch Opfer sein. Er war nicht nur ein Etwas, ein Ding, das funktionierte oder irgendwann kaputt ging, sprich fiel oder verletzt wurde, sondern er war ein menschliches Wesen, um das man sich kümmern musste und sollte. Und das war der Gründungsmoment auch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nach der Schlacht von Solferino 1859. Dann gab es ein paar Jahre später die erste Genfer Konvention, um die Verwundeten zu Felde zu schützen. Danach gab es dann eine Petersburger Deklaration, dass bestimmte Waffen nicht mehr verwendet werden sollten. Und eine große erste Konvention gab es dann auch auf russischer Initiative in Den Haag. Seitdem hat Den Haag auch den Status einer Stadt der internationalen Justiz und Strafjustiz. Eine erste große Konferenz 1899, gefolgt dann von einer zweiten 1910. Und auf diesen Konferenzen, den Friedenskonferenzen, schrieb man auf, was bis dahin alles so gewohnheitsrechtlich galt. Ja, im Krieg. Was war erlaubt, was war nicht erlaubt? Eine zentrale Aussage ist, dass die Mittel zur Schädigung des Feindes nicht unbegrenzt sind. Das heißt, man darf nicht alles, um zu siegen. Es gibt eine Humanitätsgrenze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann wurde noch darin gesagt, wie man mit der Zivilbevölkerung zu verfahren hat, wie Kriegsgefangene zu behandeln sind und dergleichen mehr. Sie wissen alle, 1907, 7 Jahre später, fing der Erste Weltkrieg an und das, was vorher aufgeschrieben war, galt in weiten Teilen leider nicht mehr. Der Erste Weltkrieg war in Europa zumindest der erste industrialisierte Krieg. Maschinengewehre kamen zum Einsatz. Ja, ganze Bataillone, die noch im August 1914 zu Pferd ins Feld zogen, waren in 5 Minuten durch ein Maschinengewehr vernichtet. Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen, was das bedeutet. Also der industrialisierte Krieg, Panzer, Giftgas wurde eingesetzt ab 1915, U-Boote wurden eingesetzt. Alles das hob die mögliche Kriegsgewalt auf ein ungeheuerliches neues Niveau, ließ aber auch sofort, schon im August 1914, den Ruf laut werden, dass diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben, und das war nach internationaler alliierter Auffassung, natürlich allen voran Deutschland, zur Verantwortung gezogen werden müssen und dass diejenigen, die Kriegsverbrechen begangen haben, in diesem Krieg auch zur Verantwortung gezogen werden müssen. Und das hat man dann nach dem Ersten Weltkrieg auch, naja, zumindest versucht. Ja. Man hat versucht, Wilhelm II. Zur Verantwortung zu ziehen, nicht wegen eines Angriffskriegs, sondern wegen Verstoß gegen die internationale Moral und die Heiligkeit der Verträge, weil er seine Truppen in das neutrale Belgien und Luxemburg hat einmarschieren lassen, 1914. Bloß Wilhelm II. War nicht mehr da. Am 10. November 1918 ist er in die Niederlande gegangen und gesagt, mit dieser Schweinebande, sprich den Deutschen, wollte er nichts mehr zu tun haben. Die Monarchie war ja schon abgeschafft. Und die Niederlande haben gesagt, uns ist das Asylrecht heilig. Wir sind nicht Vertragspartei einer möglichen Friedensordnung. Er bleibt bei uns. Und da blieb er dann bis 1942, dann starb er und hat seine Zeit mit Holzhacken verbracht. So, das ist jetzt Verbrechen gegen den Frieden, konnte man nicht ahnden. Kriegsverbrechen hat man versucht zu ahnden. Man hat eine Liste von 900 Namen den besiegten Deutschen gegeben und hat gesagt, das sind Personen, die wir als mögliche Kriegsverbrecher identifiziert haben und wir möchten sie vor alliierte Kriegsgerichte stellen. Und wenn diese Menschen ihre Taten in mehreren Staaten begangen haben, dann machen wir ein großes Tribunal. Also eine Art Nürnberg nach dem Ersten Weltkrieg war schon geplant. Diese Liste wurde nach Berlin übermittelt und sofort gab es einen Aufschrei bis weit in das neue demokratisch-republikanische Spektrum hinein, denn auf der Liste standen Bethmann-Hollweg, Reichskanzler, Hindenburg, Reichsmarschall und andere mehr, also hohe Personen. Das heißt, der Aufschrei war riesengroß und unisono sagte man, die werden nicht ausgeliefert. Da man auf alliierter Seite Angst hatte, dass die schwierige Situation, sagen wir es mal so, in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, Sie wissen, es gab die SPD, es gab die USPD, die Spartakisten waren aktiv, also es war eine sehr, sehr unruhige Zeit, dass sich das nicht noch weiter destabilisiert, haben auch die Alliierten gesagt, gut, wir haben vernommen, dass Deutschland plant, diese 900 selbst abzuurteilen vor dem Reichsgericht in Leipzig. Das Reichsgericht in Leipzig hat einen guten Ruf und wir nehmen das Angebot an. Und um zu sehen, ob Deutschland oder das Deutsche Reich richtigerweise es ernst meint, schicken wir eine erste Liste mit 45 Namen, eine Probeliste an das Gericht, an die Oberreichsanwaltschaft und dann wollen wir mal sehen, ob ihr das ernst meint. So, und so fingen dann 1921 die sogenannten Leipziger Prozesse an in Deutschland vor einem deutschen Gericht, fußend auf Anklagen aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Belgien, aus Polen und. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, es gab 17 Verfahren, 17 Urteile, 10 Verurteilungen, 7 Freisprüche, Verurteilungen zu Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 5 Jahren, 5 Jahren Zuchthaus auch in einem Fall. Wobei man allerdings sagen muss, die hohen Strafen bekamen die, die ganz unten standen in der Hierarchie. Je weiter man raufging, desto nachsichtiger wurde das Gericht. 5 Jahre Zuchthaus bekam ein Soldat, der im volltrunkenen Zustand einen belgischen Gastwirt überfallen hat, also Plünderung begangen hat. Und 6 Monate wurden ausgeworfen für Beleidigungen und Misshandlungen von Kriegsgefangenen zum Beispiel. Ja. Aber in einigen Fällen gab es auch einen Freispruch und auch etwas merkwürdige Konstellationen. Ein Verfahren bezog sich auf einen U-Boot-Zwischenfall. Da hat ein U-Boot gegen Kriegsende, ein deutsches U-Boot, ein Lazarettschiff versenkt. Sie wissen ja vielleicht, im Ersten Weltkrieg hatte man oft die Vermutung, Lazarettschiffe, Krankenhausschiffe transportieren in Wirklichkeit Waffen und Soldaten. Und das hat auch dieser Kommandant des U-Boots gedacht. Und das war südwestlich von Irland, war das, außerhalb eines Sperrgebiets. Das heißt, der durfte das gar nicht warnungslos versenken. Das war auch nach deutschem Recht nicht zulässig. und hat gedacht, das ist ein geheimer Truppentransporter, ich versenke das Schiff. Er hatte ein Torpedo abgeschossen und das Schiff ist tatsächlich gesunken, war aber wirklich ein Lazarettschiff. Und die Überlebenden haben versucht, sich in Rettungsbooten zu retten. Und er hat auch die Rettungsboote beschießen lassen, um zu verhindern, dass das ruchbar wird. Aber ein Rettungsboot ist an Land gekommen und daraufhin hat dann Großbritannien gesagt, wir möchten auch, dass dieses Verfahren vor dem Reichsgericht in Leipzig durchgeführt wird gegen die U-Boot-Kommandanten. Das waren drei Oberleutnants zur See. Der Hauptverantwortliche war flüchtig. Zwei weitere sind verurteilt worden zu 4 Jahren Gefängnis wegen Totschlags. Diese 4 Jahre, das eben noch als Klammer, haben sie nicht lange im Gefängnis sitzen müssen. Sie sind kurz danach befreit worden von Kräften der Organisation Konsul. Das ist diese Gruppierung, die 1922 den Reichsaußenminister Walter Rathenau erschossen hat. Ja, also Sie sehen, dann schließt sich so ein Kreis. Die haben die befreit. Und Jahre später haben sie sich wieder gemeldet. Dann hat sich auch der Kommandant gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe den Befehl gegeben, ich wollte Schaden von Deutschland abwenden. Und dann hat er profitiert von 2 Amnestiegesetzen und ist dann nicht weiter belangt worden.
Ja, ich denke, das ganze Kapitel über die Leipziger Prozesse ist vielen gar nicht so bekannt. Vielleicht verweilen wir da noch einen Moment, denn die Zahlen von den Personen, die eigentlich ausgeliefert werden sollten, verglichen mit den Zahlen derjenigen, die dann in Leipzig angeklagt worden sind, ist das ja nur ein sehr schmaler Prozentsatz und dann auch so wenige Verurteilungen. Wie haben die anderen Mächte darauf eigentlich reagiert?
Unterschiedlich. Frankreich wollte, dass die Rechte aus dem Versailler Vertrag wieder aufleben, dass man also auf die Auslieferung besteht. Frankreich sagte, nein, was ihr gemacht habt in Deutschland, in Leipzig, das war ein Scheinverfahren, das war eine juristische Farce, das akzeptieren wir nicht. Wir möchten, dass wir diese Personen aburteilen. Belgien hat sich ähnlich verhalten. Die Briten waren, wie so häufig, pragmatischer. Die haben dann mehr gesagt, nein, es ist jetzt schon so lange her, also der Zeitablauf, das macht die ganze Sache sehr kompliziert und anderes ist wichtiger. Die USA, die am Anfang noch dafür waren, haben ja den Versailler Vertrag gar nicht unterzeichnet, sind auch nicht Mitglied des Völkerbunds geworden. So, das heißt also, die Forderung derer, die Rechte durchsetzen wollten, standen auf sehr schwachen Füßen und wurden von den damals dann schon starken Mächten, sprich Großbritannien und die USA, nicht unterstützt. Und so verlief die Sache im Sande. Allerdings in Belgien und auch in Frankreich gab es das, was derzeit auch in der Ukraine stattfindet, nämlich Abwesenheitsverfahren gegen mutmaßliche deutsche Kriegsverbrecher, die dort zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, also nicht nach Frankreich oder Belgien reisen konnten, in Deutschland bleiben mussten. Das wiederum nahm der Oberreichsanwalt zum Anlass, hier nun ein Verfahren durchzuführen. Das Verfahren endete damit, dass es hier einen Freispruch gab, weil es keine Beweise gab für ein mögliches Kriegsverbrechen. In Frankreich gab es 20 Jahre. Naja, und das stand sich dann gegenüber bis etwa Mitte der 20er Jahre, bis nach dem Vertrag von Locarno und bis Deutschland wieder Mitglied des Völkerbunds wurde. Und dann hat man das alles dann einfach so vergessen.
Wir nähern uns damit natürlich der Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Vernichtungskriegs der Wehrmacht, der Verbrechen der Nazis. Nicht nur gegen Juden, gegen viele Gruppen, aber insbesondere gegen die Juden. Also ein Fall, wo wir Kriegsverbrechen haben, wo wir Völkermord haben. Nach Ende des Krieges konnte man ja kein zweites Leipzig durchführen. Die Konstruktion der Nürnberger Prozesse, wo du dich ja auch gut auskennst, wie hat man das rechtlich eigentlich angefangen und ausgestaltet?
Es war schon sehr früh klar, schon Anfang der 1940er Jahre, dass es ein erneutes Tribunal gegen die Nazis und die möglichen Kriegsverbrecher unter ihnen geben sollte. Die Begründung war, ein zweites Leipzig, du hast es gesagt, soll es nicht geben. In den Augen der Deutschen sind ihre eigenen Verbrecher Helden. Ich muss erklärend noch hinzufügen, in Leipzig urteilte man nach deutschem Strafrecht. Das heißt also nach dem Reichsstrafgesetzbuch 211 Mord, 212 Totschlag und so weiter und schaute nur, ob das Völkerrecht eine Rechtfertigung bietet. Wenn das Völkerrecht eine Rechtfertigung geboten hätte, zum Beispiel der durfte den töten im Krieg, das ist nun mal leider die Realität, dann konnte die Person X nicht bestraft werden. Ja? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man das Völkerrecht interpretiert. Ja, ob man es sehr weit interpretiert, dass es sehr viel erlaubt, ob man zum Beispiel militärische Notwendigkeit als etwas nimmt, was sehr, sehr vieles rechtfertigen kann, dann habe ich auch Taten, wo man denkt, nun ja, ist das noch so richtig als eine Tat, die kein Verbrechen darstellt. Ein Beispiel, ein Offizier hat 35 Kriegsgefangene, hat aber einen Auftrag und diese 35 Kriegsgefangenen stören den Auftrag, machen es nicht unwahrscheinlich, dass er ihn nicht ausführen kann. Also lässt er die 35 Kriegsgefangenen töten und sagt, das war eine militärische Notwendigkeit. Und das Reichsgericht sagt, gut, stimmt, das akzeptieren wir so. Das war in Nürnberg anders. In Nürnberg ging es nicht mehr nach deutschem Recht, denn das deutsche Recht war ja in gewisser Maßen pervertiert. Und so setzte man sich im August 1945 in London zusammen, formulierte dort das Londoner Abkommen mit einem Statut, bestehend aus etwa 20 Artikeln. Und dieses Statut ist das erste Mal, dass Völkerstrafrechtsartikel auflisten, was Kriegsverbrechen sind, was Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, was ein Verbrechen gegen den Frieden ist. Das alles ist da erstmals nachzulesen. Und das war da die Basis für die Verfahren in Nürnberg und für die Nachfolgeverfahren. Also nicht mehr deutsches Recht. Und das ist, wenn man so möchte, tatsächlich die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts dann gewesen.
Du erwähntest ja schon im Zuge der Leipziger Prozesse den Völkerbund. Wir haben ja auch die Gründung der UNO, der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, also auch als eine Folge des Zweiten Weltkrieges. Bis zur Gründung eines internationalen Strafgerichtshofs hat es dann aber noch sehr lange gedauert. Vielleicht springen wir ein bisschen weiter nach vorne und blicken auf zwei sehr einschneidende Ereignisse, eins in der europäischen Nachbarschaft und eins in Afrika. Wenn wir sehen, was in den 90er Jahren in Jugoslawien, im damaligen Jugoslawien passiert ist, haben wir zum Beispiel die Bilder von Srebrenica vor Augen, wo übrigens ja auch eine Parallele zu den Ereignissen in Ruanda Blauhelmtruppen ja anwesend waren, aber keinerlei Gewalt hatten, einzugreifen. Vielleicht gehen wir erstmal kurz, werfen einen Blick auf den westlichen Balkan, um da nochmal auch über die Ereignisse in Ruanda und deren Aufarbeitung zu sprechen.
Ja. Nach 1949, als der letzte Nürnberger Prozess endete, gegen von Weizsäcker und andere, passierte nichts. Wir hatten den Kalten Krieg und dass man Staatsmänner verurteilen kann, dass also eine amtliche Eigenschaft nicht vor Strafe schützt, dass auch ein höherer Befehl, den man bekommt, nicht vor Strafe schützt, das war alles vergessen. Jede Seite beging Schweinereien und erklärte und rechtfertigte die eigenen Verbrechen und klagte die anderen an. Dann kam Jugoslawien 1993 mit ungeheurer Wucht, nur wenige Flugstunden von uns entfernt, vor allem das Massaker von Srebrenica, du hast es erwähnt, vom Juli 1995 mit 7.000 bis 8.000 Toten, auch an Völkermord, wie das Tribunal festgestellt hat. So. Ich habe mich längere Zeit damit beschäftigt, dass diese Verfahren stattgefunden haben, ist völlig richtig. Man kann nicht über dieses Verbrechen hinweggehen. Es hat dann einen Gerichtshof gegeben für das ehemalige Jugoslawien, und zwar eingesetzt vom UN-Sicherheitsrat, nicht basierend auf einem Vertrag, sondern der Sicherheitsrat ist ja zuständig für die internationale Ordnung, für den Weltfrieden. Und der Sicherheitsrat hat gesagt, das geht da immer weiter, wir haben keine Handhabe mehr, die Interventionstruppen, die wir eingesetzt haben, können den Krieg auch nicht beenden. Also die Blauhelmtruppen, du hast sie erwähnt, die sind hilflos. Unsere letzte Möglichkeit ist nun das Strafrecht und wir drohen den Tätern und den möglichen Tätern, also präventiv, ja, zur Abschreckung, drohen wir ihnen eine Aburteilung durch ein Gericht an. So, und der UN-Sicherheitsrat hat zugestimmt. Es gab kein Veto zu der damaligen Zeit und das Tribunal wurde eingesetzt. Es hat Dutzende von Verurteilungen gegeben über viele Jahre hinweg, aber auch viele Probleme. Ein Problem ist ein Tribunal ein Ort, um Geschichte zu verhandeln? Oder geht es um das, was Person X gemacht hat, um seine strafrechtliche Verantwortlichkeit? Und Geschichte spielt ja immer hinein, gerade im Balkan, wo ja die Serben ihre Aktionen mit dem Amselfeld aus dem, ich glaube, 14. Jahrhundert gerechtfertigt haben. Kann man nun in solchen Verhandlungen, Milosevic stand ja auch vor Gericht, das einfach außen vor halten oder muss man weit in die Geschichte zurückgehen, um auch für die Verfahren und für die Urteile zu werben? Denn was nützt das, wenn ich XY aus Serbien Anklage verurteile, aber die serbische Bevölkerung lehnt das ab? Das gilt auch für die Kroaten und das gilt auch für die Muslime, für die Menschen, die in Bosnien-Herzegowina lebten. Und das ist leider bis heute, man kann es sagen, durchgängig der Fall, dass die Bevölkerung vor allem in Serbien, aber auch sehr, sehr stark in Kroatien, das Gericht ablehnen, die Urteile ablehnen, Verurteile als Helden gelten und man noch sehr, sehr viele Rechnungen offen hat.
Auf diesen Aspekt, dass wir einerseits das internationale Strafrecht haben, andererseits aber auch Politik und Geschichte. Wenn sich das miteinander vermengt, wird es natürlich höchst problematisch. Mhm. Eigentlich müsste man ja rein nach den juristischen Fakten gehen und sagen, das hier war ein Kriegsverbrechen. Ich meine, der Fall bei General Mladic zum Beispiel war wesentlich einfacher, weil Mladic ja der General war, der die Truppen in Srebrenica angeführt hat und das Massaker direkt befohlen hat. Nebenbei bemerkt, auch Mladic war ja viele, viele Jahre in Serbien versteckt und verborgen und ist ja auch mehr zufällig verhaftet worden und dann nach Den Haag ausgeliefert worden. Aber da ist der Fall natürlich relativ eindeutig, was die juristischen Fakten angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel, und das schließt sich vielleicht nachher auch nochmal an, wenn wir wieder auf die Ukraine zu sprechen kommen, wenn man jetzt ein ehemaliges Staatsoberhaupt wie Milosevic anklagt, kann man da überhaupt Politik und juristische Fakten voneinander trennen?
Ja, man muss es. Es gibt ja so etwas wie eine Vorgesetztenverantwortlichkeit auch für zivile Personen, wie jetzt Milosevic als Staatschef. Das heißt, wenn ich weiß oder hätte wissen müssen, dass Menschen, die meiner Befehlsgewalt unterstehen, Verbrechen begehen, und ich mache nichts, dann bin ich verantwortlich. Und das ist etwas, was man Milosevic hat vorwerfen können. Ja. Das Problem bei Milosevic und bei anderen ist, das sind ja Menschen, die waren Politiker und irgendwann nehmen die eine andere Richtung, werden immer radikaler, rechtfertigen irgendwann Gewalt, fordern Gewalt und haben sich auf diese Weise weit in den verbrecherischen Bereich hineinbewegt. Ja, das ist nicht der klassische Täter, der vergewaltigt, der mordet in einem kleinen Dorf. Das ist der klassische Schreibtischtäter, ja, der aber verantwortlich ist dafür, dass vor Ort gemordet werden kann und dass vor Ort Exekutionen stattfinden. Und das nachzuweisen ist oft sehr, sehr, sehr kompliziert. Mhm. Ja. Wenn ich mal eben kurz zu Rwanda springen kann. Ja?
Ich hätte da jetzt sowieso übergeleitet, weil das natürlich auch ein Fall ist, wo Geschichte, Politik und die rechtlichen Fakten alle zusammenkommen.
Ja, Rwanda, der Völkermord dort begann am Abend des 6. April 1994, dauerte dann 100 Tage mit mindestens 500.000 Toten, nur auf Seiten der Tutsi, das ist die Gruppe, die ausgelöscht werden sollte, die man beseitigen wollte. Dann können Sie sich vorstellen, wie viele Menschen dort pro Tag nicht nur erschossen, sondern häufig mit Macheten und Keulen erschlagen wurden. Aber ein Verbrechen, das natürlich nicht vom Himmel fiel. Die fingen nicht an am 6. April 1994 und sagten sich so, heute beginnen wir mal einen Völkermord. Sondern das hat auch eine Geschichte, eine Vorgeschichte. Es gab einen Bürgerkrieg, einen ethnischen Bürgerkrieg, also die schlimmste Form des Bürgerkriegs, wenn Sie so wollen, der eine Menge Hass auf Seiten der Hutu vorher freisetzte. Das meine ich jetzt nicht entschuldigend, sondern erklärend. Ja, und der so die Gewaltbereitschaft sehr, sehr groß werden ließ. Das alles spielt hinein. Dann spielt hinein, dass die Tutsi zu Kolonialzeiten, also die späteren Opfer im Völkermord als Bevölkerungsgruppe, waren sie, wenn Sie so wollen, der verlängerte Arm der Kolonialherren, der Belgier. Und mit Unterdrückungsinstrument für die Hutu, die dann später den Völkermord begangen haben. Das heißt, es war sehr einfach, alte Bedrohungsbilder wieder zu reaktivieren und zu sagen, aha, ihr müsst aufpassen, wenn sie wieder die Herrschaft haben, dann sind wir wieder Menschen zweiter Klasse und das koloniale Joch, so haben sie das wörtlich gesagt, droht uns wieder. Und ja, so hat man es dann geschafft, durch den Krieg mit diesen Bildern eine ja doch sehr weit verbreitete Bereitschaft herzustellen, den Völkermord durchzuführen und sich auch am Völkermord zu beteiligen.
Nun haben wir bei Ruanda noch einen besonderen Fall, weil es ja einerseits auch einen internationalen Strafgerichtshof für Ruanda gab, aber auch Prozesse, die auf, sagen wir, lokaler Ebene in Ruanda stattgefunden haben, diese sogenannten Gacaca-Prozesse. Vielleicht magst du dazu auch etwas sagen.
Ja, den Völkermord beendet hat eine Tutsi-Armee und der Führer dieser Armee ist heute noch Staatspräsident in Ruanda, Paul Kagame, seit jetzt 23 Jahren. Und da so viele Menschen am Völkermord sich beteiligt haben, war die internationale Justiz überfordert. Ja, sie konnten nicht Tausende, Zehntausende aburteilen. Auch die nationale Justiz in Ruanda war überfordert. Sie war fast zerstört durch den Völkermord und durch den Krieg. Und es gab kaum Richter und man konnte nichts machen. Aber irgendwie musste man mit den vielen, vielen Völkermordverdächtigen verfahren. Man musste eine Lösung finden nach einem Völkermord. Und vergessen Sie nicht, Hutu, die vielen Täter und Sympathisanten und Tutsi, die Überlebenden, mussten ja in einem Land weiterleben. Das war nicht so wie hier nach 1945, wo die überlebenden Juden und Displaced Persons dafür sorgten, dass sie ganz schnell wegkamen, ja, nach Palästina gingen, nach Großbritannien oder in die USA. In Ruanda musste man zusammenleben. Und dann hat man in dieser Situation, dass man das sehr befördern musste, hat man eine traditionelle Gerichtsbarkeit reaktiviert, die heißt Gacaca-Gerichtsbarkeit. Gacaca ist ein Kinyarwanda-Wort, also ein ruandisches, ein Wort in der ruandischen Sprache bedeutet Platz, Rasenfläche. Das heißt, in der Mitte des Dorfes traf sich die Bevölkerung, um unter Führung eines weisen Mannes, eines Inyagamugayo, so heißt er, einen Problemfall zu lösen. Das konnte über Landstreitigkeiten bis hin zu Kuhdiebstählen und Gewaltdelikten gehen. Man sprach so lange, weil der soziale Frieden, Ubuntu, diese soziale Verbundenheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl so wichtig war. Man sprach so lange, bis der soziale Frieden wiederhergestellt war. Nicht Strafe stand im Vordergrund, sondern die Restaurierung der Gesellschaft, die lädiert worden ist durch die Straftat. Und wenn man dann genügend diskutiert hatte, dann um das Ganze zu besiegeln, dann trank man ein Bier, die Ruanda sind große Biertrinker, oder aß irgendetwas Nettes. Und dann war das besiegelt. So. Und diesen Gedanken hat man nun auf, das müssen Sie sich vorstellen, auf die Völkermordverfahren übertragen. Ich war selbst daran beteiligt, auch an der Ausbildung der Richterinnen und Richter, um sie vertraut zu machen mit dem internationalen Recht und habe auch an vielen Prozessen teilgenommen. Entscheidend war auch da der Gedanke, dass man sagte, wir machen das im Dorf, denn dort wissen die Menschen am besten, was passiert ist. Ja, die Überlebenden wissen, wer was gemacht hat und die Opfer wissen auch, dass sie sich nicht einfach rausreden können. Und so hat man das, denn in jedem Dorf gab es ein Gacaca-Gericht in Ruanda, 10.000. Und die Richterinnen und Richter waren Hutu wie Tutsi aus beiden Bevölkerungsgruppen, die sich im Völkermord umgebracht haben, aus beiden Bevölkerungsgruppen. Und es war so, je eher man mit dem Gericht kooperierte, je früher man sagte, was man gemacht hat, desto geringer war die Strafe. Ja, das heißt, also ich habe Fälle gehabt, wo für 20-fachen Mord gab es dann nur eine Freiheitsstrafe von 8 Jahren, davon noch vieles zur Bewährung ausgesetzt und durch gemeinnützige Arbeit abzuleisten und dergleichen mehr. So, es ging also darum, den sozialen Frieden herzustellen, selbst nach einem Völkermord. Ja? Das war der wichtigste Gedanke, weil man sagte, wir müssen eine Lösung finden, die praktikabel ist und möglichst schnell uns die Vergangenheit aufarbeiten lässt. Und so haben sie das gemacht zwischen 2002 und 2012. Und seitdem heißt es offiziell in Ruanda, wir sind ein geeintes Land.
Ja, vielleicht verweilen wir hier noch einen Moment, denn man könnte ja sagen, das ist ja eine ganz besondere Form der juristischen Aufarbeitung gewesen, wie wir es eben sonst nicht kennen. Nun hast du auch die Zahlen erwähnt. Es gibt ja auch auch einen gewissen Streit über die Zahlen, wie viele denn nun umgebracht wurden. Du sagst mindestens 500.000. Es gibt ja auch Leute, die sprechen von weit über 1 Million.
So viele Tutsi gab es in Ruanda nicht und es haben 300.000 Tutsi den Völkermord überlebt. Das sagt die Regierung selbst.
Also, wie gesagt, das ist ja auch alles sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Trotzdem muss man ja sagen, wenn es eben, wie viele Verfahren waren das insgesamt bei den Gacaca-Prozessen?
1 Million.
1 Million Verfahren. 1 Million, ja. Jetzt sozusagen rückblickend, wenn der letzte Prozess 2012 war, wie beurteilst du das sozusagen in der Aufarbeitung für die Bevölkerung? War das jetzt ein erfolgreicher Prozess oder hinterlässt der einen schlechten Nachgeschmack?
Wie gesagt, ich habe diese Prozesse über Jahre verfolgt, war auch in der Ausbildung von Gacaca-Richtern, Richterinnen beteiligt und komme heute zum Schluss und habe das damals schon gesehen, deshalb bin ich dann auch irgendwann aus dem Programm rausgeflogen, dass das nicht richtig ist. Bei mir hinterlassen sie einen sehr schalen Beigeschmack, weil es eine Form von Siegerjustiz gewesen ist. Die Gacaca-Gerichte, wie überhaupt die gesamte ruandische Justiz, sind implementiert worden von denjenigen, die den Völkermord beendet haben. Okay. Diejenigen, die den Völkermord beendet haben, haben aber auch während der Beendigung des Völkermords, davor im Bürgerkrieg, danach bei der Pazifizierung, bei der Befriedung des Landes, sehr, sehr, sehr viele Verbrechen begangen. Diese Verbrechen nun in Gacaca und auch in Arusha vor dem internationalen Gericht anzusprechen, war nicht möglich. Das heißt also, eine Frau, die sagte, ich möchte was sagen, meine Kinder sind auch im Völkermord umgebracht, eine Hutu-Frau, der sagt dann, später. Später hieß nie. Das heißt, es konnte nicht thematisiert werden. Und das war in den Augen vieler, vieler Ruander ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsproblem. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch heute noch die große, große Mehrheit der Ruander sind Hutu. Gut, offiziell sagt man, es gibt keine Hutu und keine Tutsi mehr, aber jeder weiß, wer wer ist. Und die große Mehrheit ist Hutu. Und man muss nicht massiv ungerecht behandelt worden sein. Es reichen viele Einzelfälle und schon wird das kolportiert. Es geht von Mund zu Mund, bis sich dann irgendwann die Meinung festigt, wir sind kollektiv schlecht und ungerecht behandelt worden. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und das erklärt auch, warum heute Ruanda eine Diktatur ist, in der das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn das ein Ruanda sagen würde, das bekäme ihm nicht gut.
Nun war ja Ruanda mal ein großer Hoffnungsträger, insbesondere für die westliche Welt. Man hat ja sehr, sehr viele Entwicklungshilfegelder, auch Staatshilfen Ruanda zur Seite gestellt. Man wollte sozusagen aus dem Land der 1000 Hügel, wie es ja auch heißt, die Schweiz Afrikas machen, als großes Finanzzentrum. Nun ist ja Ruanda letztendlich doch relativ erfolgreich, trotz des autoritären Systems, das Paul Kagame installiert hat.
Ja. Ja.
Wie kann man das eigentlich erklären?
Ja, zum einen ist Ruanda sehr klein. Ruanda ist so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Ruanda ist exzellent administrativ durchorganisiert. Sie haben den Staat, sie haben Provinzen, sie haben Distrikte, sie haben Sektoren, sie haben Zellen ganz unten und sie haben den Nyumbakumi, das ist der für 10 Häuser verantwortlich ist. So beschließen sie oben etwas, das ist ruckzuck unten und wird genauso schnell umgesetzt. Und Rückmeldung gibt es auch ganz schnell. So, mit diesem System ist übrigens auch der Völkermord so fürchterlich perfekt organisiert worden. Das administrative System gibt es aber heute immer noch. Also ein kleines Land, sehr durchstrukturiert, Dann einen Staatspräsident, der sehr energisch ist, der das Land führt, wie man eine große militärische Einheit führt. Und der Korruption energisch bekämpft. Das führt dann dazu, dass VW, BioNTech aus Mainz, diese große Firma, dort in Kigali Niederlassungen haben, beziehungsweise auch dort produzieren. Das heißt, das Land ist, und das finde ich auch richtig und gut, auf energischem Wege zukunftsgewandt. Aber dass dafür aber gleichzeitig die Menschenrechte so massiv missachtet werden müssen, da sehe ich die Verbindung nicht. Da denke ich, wird ein großer Fehler begangen, aus so einer Konstellation wirtschaftlicher Fortschritt, der auch längst nicht allen zugutekommt, sondern oft in den Städten bleibt, die Landbevölkerung hat sehr wenig davon, wirtschaftlicher Fortschritt, einhergehend mit einer eisernen Faust, die jede Kritik als Bedrohung des gesellschaftlichen Projekts wahrnimmt, das ist ein großes Problem für die Zukunft, denn irgendwann ist der Staatspräsident auch alt und tot. Und was ist dann?
Bleiben wir noch für eine letzte Frage bei Ruanda. Es gab, wie gesagt, in Arusha noch den Internationalen Gerichtshof für Ruanda, aber es gab ja auch Täter, die später in Deutschland gelebt haben. Und es fanden ja auch hier eine Reihe von Prozessen statt gegen Täter aus Ruanda, wo du ja zum Teil auch als Gutachter aufgetreten bist. Auf welcher Rechtsgrundlage hat man eigentlich diese Prozesse in Deutschland durchgeführt?
Der erste Fall, den du ansprichst, war gegen Onesphore Wabukombe vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. An diesem Verfahren war ich beteiligt. Dieses Verfahren hat hier stattgefunden, weil Herr Wabukombe nach dem Völkermord nach Deutschland kam, hier Asyl bekommen hat und hier lebte, eine Familie hatte, arbeitete, ganz normal hier existierte. Bis dann herauskam, dass er am Völkermord beteiligt gewesen sein soll. So. Und zu dieser Zeit gab es in Deutschland noch den Paragraphen 220a Strafgesetzbuch, Völkermord. Ja, und dann fing das Verfahren an in Frankfurt vor einem Oberlandesgericht, das, ich glaube, zwei Wochen oder kurz bevor die Anklageschrift eintrudelte beim OLG, nicht mal wusste, wo liegt überhaupt Ruanda. Ja, so, und sich plötzlich mit diesem Völkermord beschäftigen musste, mit der geschichtlichen Herleitung, mit all diesen Dingen. Also wer machte was, warum, welche Dimensionen hat das Unglück? Und vor allem, wie gehe ich bei einem Tatort, der 6.500-7.000 Kilometer entfernt ist, wie gehe ich da mit Zeugenaussagen um? Denn die Menschen aus einer anderen Kultur sagen nicht, ja, das war am Tag X, an einem Mittwoch um 9 Uhr an dieser und jener Stelle und dann kam er mir entgegen und hat das und das gemacht. Sondern sie haben keine Straßen, sie haben keine genauen Straßennamen, sie haben keine Kreuzungen, sie haben andere Zeitempfindungen. Das heißt, Aussagen sind häufig sehr, sehr ungenau und dann auch oft eine Einladung für eine deutsche Verteidigung, natürlich jetzt diese Aussage auszuhebeln. Und was man auch dann noch erfährt in einem solchen Verfahren, diese Dimension des Schreckens und der Verbrechen, das sind ja OLGs, die machen dann so einfach mal einen Mord oder zwei oder ein bisschen organisierte Kriminalität. Da haben sie Massaker mit 400-500 Toten, ja. Mit Menschen, die lebend in Brunnen geworfen werden, die dann überleben, einige, und dann stehen sie als Zeugin in Frankfurt vor Gericht und sagen, ich habe den aber gesehen, wie der da ankam. Und dann geht es um den Spruch, das ist das, was ihm letztlich die lebenslange Strafe eingebracht hat, dass er gesagt haben soll, komm, jetzt lasst uns das hier ganz schnell abschließen und wir müssen jetzt unsere Arbeit machen. So, was heißt das, die Arbeit machen? Heißt das, alle Tutsi umbringen? Sie waren gerade dabei, er hat Autos kommen lassen mit Killern, die mit Macheten bewaffnet, dann eine Kirche stürmten, um die Menschen zu töten. Wenn man das sagt, meine, die Arbeit machen, dann ist man schon ganz tief in einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt, keine Freilassung nach 15 Jahren, auch bei bester Führung nicht, sondern 25 schon leicht.
Nun hat man ja nach dem Tribunal für Jugoslawien und für Ruanda den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegründet. Welche Befugnisse hat dieser Strafgerichtshof? Wer kann dort angeklagt werden? Welche Länder sind zum Beispiel keine Mitglieder ergo können dort auch nicht angeklagt werden. Vielleicht magst du dazu etwas sagen, damit wir uns jetzt so langsam wieder in die Gegenwart, in die Unmittelbare bewegen.
Also der Internationale Strafgerichtshof, den gibt es seit 2002, seit dem 1. Juli 2002 und hat in etwa so die Befugnisse wie das Nürnberger Tribunal. Das heißt, du kannst Staatsführer, Staatsoberhäupter anklagen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind immer Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, systematische, ausgedehnte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Kriegsverbrechen, das heißt, ein Staat oder eine Organisation verfolgt einen Plan, einen diabolischen Plan, und um diesen Plan umzusetzen, werden Kriegsverbrechen begangen. Völkermord auch, ja, eine Gruppe, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe, ja, wird ganz oder teilweise zerstört. Dafür ist der Internationale Strafgerichtshof zuständig. Er ist auch zuständig, jetzt seit einigen Jahren, für das Verbrechen gegen den Frieden, ja, wenn einer einen Krieg beginnt, man nennt das auch das Aggressionsverbrechen, auch da ist der Internationale Strafgerichtshof zuständig, aber, jetzt kommt die ganz entscheidende Einschränkung, die Ukraine hat das Statut, das das Recht des Gerichtshofs bildet, nicht unterschrieben. Bis heute haben das 123 Staaten gemacht, von 193, die es gibt. 123 Staaten haben gesagt, der Internationale Strafgerichtshof soll für uns zuständig sein, wenn wir mal was Schlimmes machen. Das sagen sie natürlich alle in dem Bewusstsein, dass sie niemals was Schlimmes machen, ist klar. 123 haben das gemacht, die USA nicht, Indien nicht, China nicht, Pakistan nicht, Ruanda, die selbst einen Völkermord erlebt haben, nicht, Israel nicht, Russland nicht und die Ukraine auch nicht. Jetzt gab es aber, wie wir alle wissen, 2014 ja schon erste kriegerische Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, die Krim. Und dann hat die Ukraine, das kann man machen, durch eine Sondererklärung gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof gesagt, quasi eine Unterwerfungserklärung, für alles das, was auf unserem Hoheitsgebiet geschieht, soll der Internationale Strafgerichtshof zuständig sein. Das betrifft aber nur Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord. Für das Aggressionsverbrechen, für den Krieg, ist das nicht möglich. Deshalb kann der Internationale Strafgerichtshof Putin und den Ministerpräsidenten und den Außenminister Lavrov nicht für das Aggressionsverbrechen anklagen. Das ist der Stand, der im Augenblick besteht. Das heißt, es gibt ja schon einen Haftbefehl gegen Putin und eine Freundin, Bekannte, Mitarbeiterin von ihm wegen der Deportation von Kindern in Form eines, das soll ein Kriegsverbrechen sein. Es wird noch mehr geben. Und da ist der Internationale Strafgerichtshof zuständig.
Die Strafverfolgung ist ja gelinde gesagt sehr schwierig in dem Falle. Aber welche Möglichkeiten von Verfahrenseröffnung gegen Russland oder einzelne Akteure sind da überhaupt denkbar?
Also das erste und für mich naheliegendste Szenario ist, dass die ukrainische Justiz selbst aktiv wird. Und das macht sie. Die ukrainische Justiz führt Ermittlungsverfahren durch, ich glaube schon gegen 90.000 Beschuldigte oder wegen 90.000 Taten. Gerade kürzlich sind, ich sagte das ja eingangs, mehrere Russen in Abwesenheit verurteilt worden. Das heißt, die ukrainische Justiz ist als direkt Betroffene zuständig. So, dann subsidiär, also ergänzend dazu, internationale Justiz. Das heißt, wenn in Deutschland irgendwann ein russischer Armeegangehöriger sich aufhalten würde, dem man nachweisen kann, dass er an Kriegsverbrechen beteiligt war, könnte er auch vor einem deutschen Gericht abgeurteilt werden. Dann die nächste Stufe wäre der Internationale Strafgerichtshof, wie ich das sagte. Ein Hauptproblem ist, dass man die Beweise sammelt, und zwar so sammelt, dass sie gerichtsverwertbar sind. Und dazu bedarf es einer sehr engen Kooperation und Koordination der verschiedenen Institutionen, die damit befasst sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Verbrechensopfer, das von 5, 6 Personen befragt wird. Die Aussagen verändern sich. Die siebte Person ist dann das Gericht oder die Gerichter im Gericht, dann hören sie wieder was anderes. Und wenn sich dann nur etwas ändert, dann ist das gleich etwas, was möglicherweise Zweifel am Tathergang auslösen kann. Das ist das eine. Das Zweite ist, man muss auch sich darüber im Klaren sein, dass es auch eine andere Seite des Konflikts gibt. Ich habe kürzlich gelesen in einer UN-Untersuchung, dass natürlich Russland mit Abstand die meisten Kinder in diesem Krieg getötet hat. Aber die Ukraine auch. Das heißt also, wenn sie jetzt ein Strafverfahren machen, dann haben sie auch eine Verteidigung. Und die Verteidigung wird natürlich darauf hinweisen, was auch die andere Seite alles gemacht hat. Dann kann es auch sehr gut sein, dass irgendwann Verfahren gegen Ukrainer in Den Haag stattfinden werden oder vor einem deutschen Gericht. Das ist nicht ausgeschlossen.
Ein Unterschied liegt eventuell natürlich darin, dass hier es einen Aggressor gibt, der einen Angriffskrieg begonnen hat und eventuell auch gezielt Maßnahmen den Soldaten befiehlt, die Kriegsverbrechen sind.
Unbedingt.
Ja? Also ich glaube, man muss da vielleicht nochmal den Unterschied machen, wenn es einzelne Soldaten gibt, die Kriegsverbrechen begehen, aber aus eigenem Antrieb oder wenn es eben eine kleinere Einheit ist. Aber wenn sozusagen die übergeordnete Ideologie, ne, und das hatten wir ja jetzt auch im Falle von Jugoslawien und auch im Falle von Ruanda, wo eben gezielt bestimmte Gruppen ausgelöscht werden sollen.
Ja. Also ich wollte das auch nicht jetzt auf die gleiche Stufe stellen, aber das kommt in einem Gerichtsverfahren. Wird das natürlich zur Rechtfertigung oder zur Entschuldigung bestimmter Verhaltensweisen vorgebracht werden. Und es wird auch weit in die Geschichte zurückgegangen werden. Es wird thematisiert werden, wie die Ukrainer schon ab 1941 mit den Wehrmachtssoldaten und mit dem faschistischen Deutschland gemeinsame Sache machte gegen die Sowjetunion. Das wird alles kommen, das ist völlig klar, um den Krieg, den Präventivkrieg, wie Putin ja sagt, zu rechtfertigen.
Zum Abschluss. Eine Frage, Gerd, wenn du das entwerfen könntest, wie müsste die internationale Strafgerichtsbarkeit eigentlich aussehen, dass wir auch moralisch damit zufrieden sein können?
Ich finde, wenn man aus diesem Begriff der internationalen Betroffenheit, das ist ja so die Antriebskraft für eine Justiz dieser Art, ja, dass wir hier sitzen und sagen, was dort tausende Kilometer von uns entfernt geschieht, können wir nicht hinnehmen. Wenn wir das akzeptieren, dann beschädigt das unsere eigene Moral. Ja? Wenn wir das wollen, dann müssen wir zwangsläufig viel stärker das Bewusstsein haben, dass wir in einer Welt leben. So, das sagt sich jetzt so leicht. In einer Welt heißt, wir müssen auch selber uns völkerrechtsfreundlich verhalten. Wir, Deutschland, Europa. Das heißt, keine gemeinsamen Sachen machen mit irgendwelchen schurkischen Staaten, mit Verbrecherregimen, auch wenn sie für uns von Vorteil sind. Wir müssen, das ist jetzt das Nächste, wir müssen völlig anders leben. Wir haben im Augenblick keine Glaubwürdigkeit im globalen Süden. Ich habe 20 Jahre in und über Afrika gearbeitet, also Ruanda, Burundi, Kongo. Und Sie sehen ja daran, dass ein Großteil der Weltbevölkerung unseren Impetus, Putin vor Gericht zu stellen, nicht teilt. Ja? Und das hat ja einen Grund. Das heißt, den Grund, dass die nördliche Hemisphäre über Jahrzehnte hinweg eine Politik gemacht hat, nur zu unserem Vorteil. Und was der Rest der Welt gemacht hat, das hat uns wenig bekümmert, solange es uns gut ging. Nehmen wir nur ein einfaches Beispiel, Klimakatastrophe. Die Afrikaner können nichts für Klimawandel und Klimakatastrophe. Was dort derzeit aber geschieht, zum einen sind die Jahreszeiten völlig weg, Trockenzeit, Regenzeit, hat sich alles verschoben. Und wenn es dann regnet, regnet das in so einer Massivität, dass fruchtbares Land von den Hügeln weggeschwemmt wird, dass Dörfer verschwinden, dass Infrastruktur zerstört wird. Und dann bin ich da und werbe für die internationale Strafgerichtsbarkeit. Dann gucken die mich natürlich auch etwas komisch an und sagen, naja, wenn wir schon bei gerechten Verfahren sind, dann wäre das doch mal ganz nett, wenn man hier auch mal was machen könnte. Das schwächt also so ein bisschen die Position. Dann ein nächstes, was ich machen würde, wenn ich das jetzt dürfte, ich würde die Verfahren radikal verkürzen. Man kann keine Strafverfahren in diesen Bereichen machen, die 10 Jahre und länger dauern. Die Opfer sind zum Teil schon verstorben, sind alt und dann gebe ich ihnen zum Schluss eine Entschädigung von $250. Das kann man nicht machen. Und nehmen Sie an, noch ein Beispiel jetzt zum Schluss, wenn ich das noch eben darf. Im April 2022 wurde in der UN-Generalversammlung, in der 193 Staaten sind, eine Resolution verabschiedet, in der Russland aufgefordert wurde, Schadensersatz zu leisten für die Schäden, die durch den Krieg bis dato verursacht worden sind. Und es haben nur 94 Staaten, das heißt weniger als die 123, die das Gericht in Den Haag unterstützen, nur 94 Staaten haben für diese Resolution gestimmt. Das heißt also, wenn man jetzt, was ja in der Diskussion ist, ein Tribunal machen möchte, um Putin nur wegen des Angriffskriegs aburteilen zu können, dann brauchen sie eine große, große Unterstützung in der UN-Generalversammlung. Und die kriegen sie nicht. Das müssen wir zwangsläufig ändern. Sonst haben wir keine Legitimität.
Ich kann dem kein besseres Schlusswort hinzufügen, außer mich sehr dafür zu bedanken, für all die Einsichten, für das ganze Wissen, das du heute Abend hier vermittelt hast, in der kurzen Zeit sehr komprimiert. Vielen Dank. Ja,
Dankeschön.
Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.